Du hörst brickpods.de. Dein Talk rund um Klemmbausteine. Jetzt gibt es wieder was auf die Ohren, denn wir sind zurück aus der Sommerpause. Mit vielen neuen Themen, tollen Ideen und interessanten Gästen. Nur bei uns gibt es lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Noppensteine in deiner Hosentasche. Durch die Sendung werden euch wie immer Lars, Carsten oder Tobias führen. Und jetzt geht es natürlich los. Viel Spaß beim Klemmen und Zuhören.
Hallo Brickpod-Fans, auch heute wird es wieder interessant, denn wir haben uns Dominik vom Frankensteins Klemmbausteinmuseum eingeladen. Hallo Dominik.
Hallo ihr beiden.
Und unterstützen wird mich heute nicht Carsten, sondern einfach mal der Holger. Der ist nämlich auch wieder mit dabei. Hallo Holger.
Moin Brickpod-Fans.
So, und wer die tollen Kameras aus Klemmbaustein bei uns heute gewinnen möchte, die uns Ralf von porträtprofis.de in der letzten Folge zur Verfügung gestellt hat, der bleibt am besten jetzt dran, denn im Laufe der Sendung sag ich euch, wie ihr an diese tollen Kameras kommen könnt. Der Dominik wird jetzt gleich wahrscheinlich sagen, oh, Kameras, ich weiß von nichts. Das ist auch nicht so schlimm. Aber bevor wir ins Detail gehen, Dominik, stell dich doch gerne mal unseren Hörern kurz vor.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin der Dominik vom Frankensteins Klemmbausteinmuseum. Ich betreibe das Museum jetzt seit 2021 und meine Dark Ages, was das Klemmen und Lego-Bauen angeht, haben 2019 geendet.
2019, ja, das ist ja, relativ, sag ich mal, kurz. Man merkt es noch, das Jahr. Sag mal, kannst du dich noch eigentlich tatsächlich an Tag X erinnern, wo du dich mit dem allgemeinen Klemmbaustein-Virus wieder infiziert hast? Also wann ist da bei dir, hat die Leidenschaft da wieder angefangen? Wahrscheinlich in der Kindheit, wahrscheinlich mit Legostein und dann, wie du eben schon sagtest, die Dark Ages. Und ja, wie war das bei dir, Dominik?
Genau, also im Prinzip war es so, wie wahrscheinlich die allermeisten, in der Kindheit hat man das gehabt, irgendwann sind dann andere Dinge wichtiger geworden und dann habe ich die Saturn 5 von Lego entdeckt, das Icon-Set, was in der ersten Auflage damals noch, und das habe ich Anfang 2019 gebaut und das hat eigentlich dann alles verändert. Seitdem ist es eskaliert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mich, glaube ich, heute noch an mein Gefühl erinnern, wo ich das erste Mal so vor so einem Regal mit Lego-Sets stand, und es ist doch wirklich ein komisches Signal, was da im Kopf kommt, und dann, oh Gott, nehme ich das jetzt mit? Bin ich da nicht ein bisschen alt zu? Wie hat deine Familie da reagiert, Dominik?
Ja gut, man hat ja mit zwei Kindern, auch wenn es Töchter sind, hat man ja schon mal eine sehr gute Ausgangslage, weil man sagen kann, ah, das machen wir jetzt als Familie zusammen und der Papa bringt da mal was mit nach Hause.
Es geht gut.
Und augenscheinlich hat man natürlich das jetzt nicht für die Kinder gekauft, weil dafür ist das Set irgendwo von der Zielgruppe und auch von dem Umfang her jetzt nicht hundertprozentig passend. Aber es saß tatsächlich die jetzt ältere Tochter da auch mit am Tisch und eben auch unser Freund, zu dem wir wahrscheinlich später noch kommen. Und wir haben das tatsächlich da so mehr oder weniger im Familienkreis gebaut und das war jetzt gar nicht besonders seltsam. Aber ich habe mich gewundert, was eben mit modernem Lego möglich ist, im Gegensatz zu dem, was man einfach von früher aus den Ende 80er, Anfang 90er Jahren gewohnt war.
Oh ja, also das auf jeden Fall, denn wenn ich mich in meiner Kindheit zurückerinnere, also da gab es ja nicht wirklich viel, da gab es mal so ein Fahrzeug, mal so eine Feuerwehr oder mal so ein Postauto kann ich mich, oder ein Polizeiauto, so ein kleines, kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Aber bei mir war tatsächlich auch Fabuland ganz, ganz viel, wo alle ganz Leute entweder sagen, kenne ich nicht, oder oh Gott, Fabuland, geh mir mit Fabuland weg.
Ja, das ist natürlich ein sehr spezielles Subthema. Ich war dann doch mehr beim Classic Space unterwegs und natürlich auch bei den City-Themen. Ritter war auch ein großes Thema, aber natürlich haben wir damals nicht das bekommen oder alles gehabt, was man sich da so im Lego-Katalog alles eingebildet und zusammengesucht hat.
Oh ja, wo du sagst Lego-Katalog, da erinnere ich mich ganz gut, so kurz vor Weihnachten, Mensch, da hat man die Kataloge von Quelle Otto Neckermann zusammengeholt und hat diese Wunschzettel und ja, da hat angekreuzt, Lego-Sets ausgeschnitten. Ja, kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Aber ja, du hast schon recht, also es gab einen Riesensprung von Lego, von den Sets, von der Idee, von der Umsetzung, von den Steinen, wie damals. Also, das, wenn wir damals schon so ein Set hatten, das wäre ja super gewesen. Das höchste der Gefühle war bei mir, glaube ich, auch Richtung Space, nur diese M-Tron-Blacktron-Geschichten. Ne, die hatte ich als Junge viel. Und wenn ich mir heute kann ich immer wieder, sage ich, werde ich auch in jeder Folge sagen, ich beiß mir immer noch im Popo, dass man dann quasi als Teenager dann so eine Monorailbahn mal einfach auf dem Flohmarkt dann verkauft hat, ne?
Oh ja.
Ja, da habe ich tatsächlich Glück gehabt. Meine Eltern haben damals meine ganzen Klemmbausteine aufbewahrt und die habe ich dann, als ich aus den Dark Ages rausgekommen bin, die ganzen Sets und alles habe ich tatsächlich dann auch wiederbekommen. Da bin ich immer noch sehr dankbar dafür, dass meine Eltern das nicht auf dem Flohmarkt verkauft haben.
Ja, siehst du, also meine Eltern hatten mich tatsächlich gefragt, aber du kennst ja, ne, wenn man so jung ist, nee, brauche ich nicht mehr, dann hast du im Augenschein oder Augenwinkel im Gedanken halt nur, okay, du kannst was verkaufen, davon kannst du wieder neues Zeugs kaufen, ne? Und weg war das.
Ja, das geht leider relativ schnell und man weiß es tatsächlich in diesen Zeiten dann nicht wirklich zu schätzen. Also bei mir ist leider auch einiges verloren gegangen. Ich habe ein bisschen was über die Zeit retten können, aber das war auch wirklich mehr Zufall als jetzt geplant oder im Nachhinein natürlich. Also eine Monorail habe ich Gott sei Dank nie verkauft, weil ich keine besessen habe. Aber es sind schon einige Sets, denen ich heute nachtrauere, dass sie weg sind. Auch noch aus ein bisschen späterer Zeit, also so Ende 90er, Anfang 2000er, die dann einfach weg sind.
Scheint bei dir damals mit Lego losgegangen zu sein und dann natürlich, wie du eben gesagt hast, auch wieder mit Lego losgegangen. Aber wie ist es denn allgemein bei dir und auch bei deinen Kindern? Ist der Begriff Klemmbausteine schon eine Sache oder wird immer noch von nur in dem Sinne Lego gesprochen? Wie ist das bei euch?
Naja, wir sind ja das Frankensteins Klemmbaustein-Museum und da der Name ist ja nicht zufällig gewählt, weil sobald dieser Groschen gefallen war, dass jetzt hier dieses Thema Lego wieder ins Leben getreten ist, ist auch relativ schnell in dieser Zeit das Thema alternative Hersteller so aufgekommen, weil es war halt gerade so dieser Kipppunkt. Also Anfang 2019 waren wir da noch so voll in der Lego-Spur und Ende 2019 waren wir genau in diesem Kipppunkt, wo plötzlich diese ganzen anderen interessanten Hersteller auch mit mehr oder weniger guter Qualität so aufgeploppt sind und wo man auch, wenn man Konvolute gekauft hat, schon die ersten Fremdteile drin gefunden hat. Das war man von früher ja gar nicht gewöhnt, dass es da in einer Lego-Sammlung hat man höchstens Playmobil gefunden, aber bestimmt keine, bestimmt keine anderen kompatiblen Hersteller. Also ich glaube, das war in den 80ern oder so eher selten. Und als man jetzt dann eben losgegangen ist, so im Sommer 2019, waren auf einmal in den ein oder anderen Sachen dann ganz seltsame Teile mit drin. Und gleichzeitig hat sich natürlich dann auch diese Welle aufgebaut und die ist auch sehr schnell über uns hereingeschwappt, sodass wir Ende 2019 ja schon eigene Ware da hatten, um damit zu handeln.
Okay, das heißt, durch den Kauf von Konvoluten bist du sozusagen das erste Mal in Berührung gekommen mit alternativen Klemmbausteinherstellern. Und falls ja, kannst du dich auch noch daran erinnern, was das allererste alternative Set war, das du ja zu dem Zeitpunkt gekauft hast und vielleicht auch aufgebaut hast?
Also da muss ich sagen, das ist relativ leicht zu beantworten. In den Konvoluten haben wir nur Müll gefunden, weil die waren zu dem Zeitpunkt natürlich alt, also schon 10 Jahre oder älter. Und da waren natürlich ganz seltsame Dinge drin, die sich auch heute noch gar nicht zuordnen lassen, wo die jetzt im Einzelnen her waren. Aber das ist natürlich das Thema ja auch aufgeploppt und da haben ja auch diverse Kanäle dann angefangen, das mal zu beleuchten und dann hat man sich halt mit der Materie etwas auseinandergesetzt und dann war das Maritime Museum von Xingbao tatsächlich das erste, gleich auch nicht ganz kleine Set, mit dem man dann mal in diese Welt einen Ausflug gemacht hat.
Okay, und
das ist doch immer wieder verblüffend, wie doch ganz, ganz, ganz viele Leute tatsächlich mit Xingbao angefangen haben. Also ich hatte tatsächlich auch ein erstes Gebäude da, das war der Satang-Laden, glaube ich. Und ja, da sind mir so die ersten Sachen schon damals aufgefallen, wo die Außenmauer war mit dem Gebäude nicht so wirklich integriert, die stand da so wackelig vor sich hin. Gut, man hat das immer mit einem Brick oder Plate oder eine Fliese hat man das verbinden können, das war dann okay. Aber tatsächlich waren so die Anfänge, weil ich Häuser immer schon toll fand und ja, da kamen diese Gebäude natürlich super vors Auge und alleine schon, wenn man so weil man ja nicht wirklich gewöhnt damals den ersten ja die Verpackung den Karton in der Hand gehabt hat gerade von Xingbao, das war ja auch, ne, das kann sich gar keiner vorstellen, das ist mit einem Lego Karton, ja, war ein Lego Karton, aber Xingbao hat sich da schon immer recht viel Mühe gegeben, finde ich, ne, also das der Aufbau, die Verpackung, wie sich quasi das Wort, ich kann es jetzt sogar noch spüren, wo Xingbao drauf stand. Also das haben die schon richtig toll gemacht.
Ja, und was mich halt da sofort in den Bann gezogen hat, war diese absolute verschwenderische Teilezahl, dass man da gemerkt hat, da wird nicht drauf geachtet, ob das jetzt unbedingt Sinn ergibt oder ob das jetzt wirklich notwendig ist, sondern man hat da einfach wirklich Teile reingeballert ohne Ende. Man hat natürlich auch gemerkt, 2019 war die Teilequalität natürlich noch nicht da, wo heute die alternativen Hersteller sind. Es hat einen damals aber auch noch nicht so abgeschreckt oder man hat es noch nicht so genau differenziert, sondern man war ja einfach froh, dass es überhaupt diese Möglichkeit gegeben hat. Und ich habe da auch relativ schnell die Modular Buildings von Lego entdeckt und gleichzeitig mit Erschrecken festgestellt, dass die auf Amazon ja alle furchtbar teuer sind, weil ich nicht Begriff gehabt habe am Anfang, dass das alles EOL-Sets sind, die jetzt da zu dem Zeitpunkt schon 2010er Modular Building für völlig abstruse Preise gehandhabt worden ist und ich nicht verstanden habe, wieso Lego diese tollen Gebäude nicht mehr hat im Programm und ich jetzt keine Lego-Stadt aus Modular Buildings einfach so aufbauen kann. Also das hat mich da ziemlich gewurmt und da waren diese Alternativen erstmal die Rettung, um überhaupt da wieder einsteigen zu können. Ja,
also bin ich ehrlich, ich glaube auch über die netten Häuschen dazu gekommen. Ich glaube, das erste Set war so noch der Angelladen, aber tatsächlich habe ich noch Gott sei Dank rechtzeitig angefangen, das Detektivbüro, die Steinebank so, ab diesem Zeitraum, das Pariser Restaurant so, da konnte ich starten, aber alles, was leider davor war, wie Dominik eben schon sagte, das ist einfach, ich weiß nicht, ob ich ein Rathaus für 800 Euro kaufen würde.
Ich glaube, mit 800 Euro wärst du noch ganz gut bedient.
Also Maxi schon wieder was getan haben, aber nee, sollte ich in diesem Leben nochmal Millionär werden, dann werden diese Dinger bei mir stehen, Kaufhaus und Rathaus und wie sie ne Restaurant, also oder Hotel, was das war. Aber nee, das sind ja Horrorpreise. Das ist ja, wie guckt ihr heute die Brickling-Geschichte an, die Snackbar oder was da alles neu rausgekommen ist. Das ist ein Wahnsinn, was das jetzt bei eBay schon wieder für Preise aufruft.
Also das ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist ja bei weitem nicht mit allen Lego-Sets so gegangen, sondern man hat hier natürlich ganz klar gezeigt, Lego war ja damals noch auf dieser öffentlichen Spur, eigentlich Kinderspielzeug herzustellen. Also 2010 kann ich mich erinnern, wenn ich das jetzt dann eben so rückverfolgt habe, dass das alles noch sich ganz stark an Kinder gerichtet hat und man ja eher das so ein bisschen als Testballons gestartet hat oder überhaupt Modular Buildings da so ein bisschen einfließen zu lassen. Und da haben die halt dann gemerkt, wenn sich die Gebrauchpreise so entwickeln, dann müssen wir in diese Richtung weitergehen und haben es ja dann lange immer noch so getan, als seien sie nur ein Spielzeughersteller und inzwischen werben sie ja ganz unverhohlen damit, dass die Zielgruppe inzwischen auch durchaus mit vielen Sets eine ganz andere geworden ist. Und das Thema Stadt ist halt so ein zentrales Thema, was schon immer bei Lego wichtig war und was die Alternativen dann natürlich auch mit diesen Gebäuden auch hervorragend aufgenommen haben und wo jetzt die anderen natürlich wieder nachlegen müssen. Also der Kampf um den Kunden und um die Aufmerksamkeit, der kristallisiert sich da, glaube ich, ganz gut an den Modular Buildings.
Ja, das auf jeden Fall. Da fällt mir sofort ein, wie die Alternativen gewinnen. Ich sag nur Einrichtung. Also, wenn du dir die alternativen Häuser anguckst, Dominik, da ist ja bis aufs letzte Etage ist das vollgeprammt mit richtig tollen Sachen, wo ich dann beim Thema Lego, ja, konnten sie, in Klammern gesetzt, konnten sie auch mal ganz gut. Aber wenn ich mir so die letzten Gebäude angucke, ab ein Diner würde ich mal behaupten, das wird immer und immer und immer weniger. Also ist manchmal schon echt enttäuschend.
Ja, das ist natürlich dieser allgemeinen, wir versuchen so diesen optimalen Punkt aus Preis und Leistung zu finden und zwar nicht zum Vorteil des Kunden oder des Verbrauchers oder des Fans, sondern natürlich erstmal vor sich selber. Und dann ist natürlich jede Art der Steineverschwendung, die wir gerade jetzt halt bei den Alternativen so gesehen haben, wie beim Maritimen Museum, das Gebäude hätte man von der Außenhülle auch mit 2000 Steinen weniger bauen können. Haben sie aber nicht gemacht, um eben zu zeigen, schau mal her, wir müssen da nicht sparen. Und den Eindruck hat man bei Lego manchmal extrem, wobei ich finde, dass es sogar bei den Kinderspielsets inzwischen noch schlimmer war, vor allem in dem Jahr 2022 und auch 2023 teilweise noch, haben wir ja wirklich üble Sets auch im Niedrigpreissegment gehabt, wo man gedacht hat, okay, also sie müssen jetzt wirklich über jeden einzelnen Stein quasi verhandeln in der Entwicklungsabteilung, weil da waren echt schon krasse Sachen dabei. Zum Beispiel dieser unsägliche Helikoptertransporter.
Ja, zum Beispiel. Ich werde auch heute immer noch nicht verstehen, warum ich eine 1x1-Fliese bedruckt habe und die nächste 1x1-Fliese soll ich dann mit irgendeinem scheiß Sticker-Kram da für 300 Euro bekleben. Aber gut, das kann nur Firma Lego beantworten.
Korrekt.
Da könnte man auch eine gesonderte Folge drüber machen.
Oh ja.
bestimmt,
aber
ja.
Du hast vorhin auf jeden Fall was Interessantes erwähnt. Du meintest nämlich, als du dein erstes alternatives Set gebaut hast, dass eine ganz andere Bauerfahrung war und auch, dass die Steinequalität zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht die beste war. Aber wie empfindest du denn generell die Entwicklung der alternativen Hersteller, was die Steinequalität angeht, die Qualität der Sets, aber auch vor allem die Anzahl der Hersteller? Weil wenn man sich mittlerweile ein bisschen mehr mit dem Thema Klemmbausteine beschäftigt, ist es ja wirklich überraschend, wie viele verschiedene Hersteller es schon gibt und vor allem meine persönliche Meinung, wie nah die an Lego dran sind und teilweise sogar besser sind als Lego. Aber was ist dein Eindruck, wie sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat?
Also wenn man wirklich so sagen möchte, dass vor 2019 die Alternativen nicht wirklich eine Rolle gespielt haben, auch wenn sie vielleicht hier und da schon existiert haben, kann man sagen, in diesen letzten 4-5 Jahren ist dieser Markt natürlich unglaublich explodiert und mit jedem erfolgreichen Set und mit jedem erfolgreichen Hersteller hat man tatsächlich den Eindruck gekriegt, dass da noch mehr auf diesen Zug mit aufgesprungen sind. Jetzt muss man sich natürlich auch anschauen, die Zahl der Set-Hersteller ist ja jetzt nicht gleich der Zahl die Steine herstellen, sondern es werden ja viele Steine kommen aus demselben Werk und werden ja bei unterschiedlichen Set-Designern beziehungsweise Kommissionierern dann verpackt. Und dann haben wir natürlich auch noch die vielen Auftragsarbeiten. Letztendlich ist ja auch Blue Bricks nichts anderes als ein alternativer Hersteller, der Sets selber designt und natürlich von einem dieser Steinehersteller verpacken lässt. Aber die Reichweite und die Auswahl hat sich natürlich unglaublich gesteigert und damit hat sich auch die Qualität gesteigert. Und so haben wir jetzt im Prinzip eine Range von immer noch leicht schlechter, sowohl was jetzt Angebot und Auswahl angeht, aber natürlich auch was die Steinequalität angeht, bis hin zu tatsächlich auch über Lego-Niveau, wenn man das so sagen möchte. Aber es hat auch jeder so seine eigenen Präferenzen, natürlich was jetzt die Qualitätsmaßstäbe sind. Der eine legt halt wahnsinnig Wert auf bedruckte Teile, der andere legt wahnsinnig Wert auf die Farbtreue, die jetzt vielleicht bei nicht jedem Hersteller genauso gegeben ist, die auch bei Lego inzwischen ja gar nicht mehr gegeben ist, weil ja da auch gelb nicht gleich gelb ist, sondern da inzwischen 10 verschiedene Nuancen drin sind. Und der Nächste sagt,
oder auch bei Weiß.
Ja, oder bei Weiß oder so. Und der Nächste sagt, ich bin ein absoluter Klemmkraft-Fetischist, wobei auch da die Ersten gemerkt haben, gerade bei Kobi, es kann auch zu viel Klemmkraft sein und man muss auch wieder irgendwo ein Stück zurück zu einer vernünftigen Mischung aus Klemmkraft und aus wieder Trennbarkeit, weil ansonsten ist natürlich der Klemmbaustein-Gedanke, das Ding wieder auseinandernehmen zu können, dahin, wenn ich das Zeug nur noch mit roher Gewalt trennen kann. Und ich glaube, da haben sich inzwischen für jeden Geschmack und natürlich auch für jedes Thema jetzt sehr, sehr viele Hersteller etabliert, die da auch wirklich sehr, sehr interessante Sachen machen.
Ja, definitiv. Kommen wir mal zurück, warum unsere Folge Frankensteins Klemmbausteinmuseum heißt. Dominik, das ist ja nicht einfach so, man setzt sich hin und sagt, Mensch, ich eröffne heute einfach mal ein Museum.
Nein.
Wie bist du zu dieser Idee gekommen, so ein Klemmbausteinmuseum zu machen und vor allen Dingen, wie kam es zu dem Namen?
Ja, also erstens, es ist eigentlich ein trauriger Anlass, weil unser Freund, der quasi bei dem ersten Entzündungs-Lego-Set schon dabei war, der Horst, ist 2021 plötzlich verstorben. Und wir haben tatsächlich in dieser Zeit von dem ersten Set zusammen eine Sammlung aufgebaut, wo er auf Flohmärkten unterwegs war, wo er Konvolute gekauft hat, wo er auch Neuware gekauft hat. Also wo er wirklich total quasi vom ersten Tag an mitinfiziert war. Für den war das vorher auch überhaupt kein Thema. Also der hat keinen einzigen Stein zu Hause gehabt. Und das ist wirklich ganz extrem und rasant gewachsen, sodass wir da zwischenzeitlich auf seinem Dachboden dann schon angefangen haben, wirklich eine Stadt anzufangen, aufzubauen und uns auch am Anfang tatsächlich über die Tatsache, dass da auch Nicht-Lego-Steine dabei sind, noch sehr gewundert haben. Und später ganz begeistert waren, dass man jetzt hier zu vernünftigen Kursen viel, viel mehr für sein Geld kriegt als vorher. Und als der dann gestorben ist, war natürlich diese ganze mehr oder weniger gemeinsame Sammlung herrenlos. Und der hat schon von relativ früh, als das eine gewisse kritische Masse hatte, gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn man das auch anderen Leuten zeigen könnte, was da inzwischen möglich ist. Und es war natürlich auf seinem Dachboden nicht möglich. Und dann war das eine Übersprungshandlung, die ich zusammen mit einigen Mitstreitern, die wir noch aus unserer Zeit unseres kleinen Lädchens dann quasi gehabt haben, wo wir gesagt haben, Mensch, also wir müssen diese Sammlung jetzt zugänglich machen und wir machen jetzt ein Museum. Und das haben wir relativ schnell tatsächlich umgesetzt.
Wenn du von schnell redest, wie schnell ging das tatsächlich?
Also die Idee hat sich, wie gesagt, ziemlich schnell entzündet. Das war im April. Ende Mai hatten wir ein Objekt, in dem wir heute noch drin sind und im Oktober haben wir aufgemacht.
Oh, okay, das ist wirklich schnell.
Und wie genau kam es jetzt zu dem Namen?
Ja, den Namen hatten wir Gott sei Dank vorher schon, weil wir haben quasi Ende 2019, Anfang 2020 eben gesagt, naja komm, wenn wir jetzt da eh schon recht viel Zeug zusammenkaufen, dann verkaufe ich dieses Hobby meiner Frau so, dass das im Prinzip so ein kleines Nebengeschäft ist und wir machen einen Laden auf. Wir haben da ein paar Räumlichkeiten in unserer eigentlichen Firma gehabt. Die haben wir einfach dafür zur Verfügung gestellt, haben ein bisschen Zeug eingekauft, haben das ins Regal gestellt und haben einfach immer samstags Nachmittag 4 Stunden aufgemacht. Mit vor allem alternativen Klemmbausteinen. Also nicht nur mit, sondern eigentlich nur alternativen Klemmbausteinen, weil uns das schon da so gefallen hat. Und da haben wir uns natürlich einen Namen für den Laden überlegen müssen und da wir in Franken sind, in Mittelfranken genauer gesagt, war das schon mal gesetzt, naja und dann Frankensteins Steine und das S, auf dem reite ich rum, dass das hinten dran kommt und dass da auch kein Apostroph dazwischen ist und deswegen ist das einfach, war das die Frankensteins Klemmbausteinladen und später dann halt das Frankensteins Klemmbausteinmuseum.
Siehst du, ja, ist doch ein tolles Wortspiel, wie die Franken haben die Steine da.
Genau. Und was noch dazu kommt, ganz viele haben ja irgendwo so einen Bezug, sei es jetzt über Harry Potter oder über die anderen Dinge, dass ja so dieses Grusel- und Halloween-Thema ja auch da irgendwie immer mitschwingt. Da bin ich sowieso ein Fan davon. Also insofern passt es auch so ganz gut. Also bei uns im Museum wird Halloween und so die Zeit darum auch immer ein bisschen zelebriert, weil es natürlich jetzt bei uns auch im Namen ist.
Ja. Dominik, für die da draußen ist es nicht immer gleich ersichtlich, über wen wir da reden, was wir da reden. Wo findet man euch und was gibt's bei euch denn alles Schönes zu sehen?
Ja, also man findet uns in Eckenthal, das ist 15 Kilometer nördlich von Nürnberg, in der Metropolregion Mittelfranken, wie es so schön heißt. Und da haben wir tatsächlich auf insgesamt 550 Quadratmetern Gesamtfläche, also da ist halt das komplette Haus mit drin, eben unsere Ausstellung, die ist das Herzstück und das Herzstück dieser Ausstellung ist so eine, naja, sagen wir mal auf guten 100, 120 Quadratmetern eine Anlage, die im Wesentlichen eine große Stadt ist, die aber auch Bereiche hat über Ninjago, über ein bisschen Piratenwelt, also die driftet so auf der rechten Seite quasi ein bisschen in den Fantasy-Bereich ab, aber in der Mitte haben wir natürlich ein ordentliches Stadtzentrum, da fährt eine Monorail rum, da fährt natürlich ein 9 Volt Schienenverkehr rum und dann haben wir einen Flughafen dazu, also so einfach einmal komplett so den Querschnitt als Klemmbausteinanlage, wo natürlich auch alle Hersteller irgendwo vertreten sind. Also das sind zeitgemäße und auch historische Lego-Sets drin, genauso wie Kobi, wie Xingbao, wie Mold King. Also was man sich halt so vorstellen kann, ist da miteinander vermischt. Dazu gibt es eine Sonderausstellung, die nur das Thema Classic Space hat. Da sind, würde ich mal sagen, 98% aller in den 80er, 90er Jahren und Ende 70er Jahren erschienen Lego Space Sets drin. Also alles, was M-Tron, Blacktron, Space Police und Futuron angeht, ist da versammelt. Dann haben wir eine Sonderausstellung, die ein bisschen wechselt. Da darf natürlich ein bisschen Star Wars nicht fehlen. Da sind natürlich auch so, ja, wechselnde Sachen drin. Momentan haben wir noch ein bisschen so diese Batmobile und den Batwing von Lego da drin, aber natürlich auch andere Sachen. Und oben im zweiten Stock haben wir dann zusätzlich nochmal einen Sonderausstellungsraum, wo wir gerade an einem Freizeitpark bauen, wo das Panzermuseum vom Brick Soldier gerade gastiert. Also da kommen auch dann gerne mal andere Mocker, die dann ihre Bauwerke, wenn sie denn transportabel sind, bei uns ausstellen für eine Zeit lang und dann wieder mitnehmen. Und zusätzlich haben wir da oben auch Bauzimmer, damit sich die Kids da ein bisschen austoben können. Und ein Geburtstagszimmer und neu ist auch eine kleine Bibliothek, wo man so ein bisschen Hintergrundlesestoff zum Thema Bautechniken, Lego-Sets, aber auch alles, was wir halt sonst so an Exponaten haben, halt auch noch ein bisschen mit Literatur unterlegt haben. Im Treppenhaus haben wir sehr viel Kobi, Flugzeuge, Panzer, Schiffe und Lego und andere Nicht-Lego Weltraum. Und dann haben wir unten natürlich im Erdgeschoss noch unseren Ladenbereich, wo es ein bisschen was zu kaufen gibt und natürlich auch reichlich Steine.
Das hört sich ja mega an. Wie wir eben schon gehört haben, war dir das wichtig, dass auch viele alternative Klemmbausteine mit bei dir im Museum stehen. Wie war oder wie ist die meiste Reaktion der Besucher? War es denen bewusst, dass man bei euch halt nicht nur Lego sieht?
Jein. Also den Besuchern, also die häufigste Frage, also wirklich die allerhäufigste Frage, mit der man immer wieder konfrontiert wird, eigentlich praktisch jedes Wochenende, ist es kompatibel miteinander. Und das ist immer ein bisschen verwunderlich, die Frage, weil im Prinzip ist es ja klar, weil es steht ja alles nebeneinander, beziehungsweise ist ja auch sogar miteinander verbaut. Aber es staunen tatsächlich immer noch ganz, ganz viele Leute darüber, dass es noch was anderes als Lego gibt und dass man es teilweise als Laie überhaupt nicht auseinanderhalten kann. Wenn die sich mit der Thematik vorher schon beschäftigt haben, dann wissen die das teilweise natürlich schon. Das steht ja auch auf unserer Webseite und da kann man sich da schon mal ein bisschen das Thema einlesen. Aber wir leisten dann natürlich, was das angeht, schon noch sehr viel Aufklärungsarbeit, weil viele auch denken, dass wir uns halt nicht Lego-Museum nennen, weil wir es nicht dürften, sondern dass man halt es irgendwie auch aus rechtlichen Gründen so gestaltet und dann klärt man halt dann auf, dass man sagt, nee, es hat schon auch den Hintergrund, dass wir einfach nicht 100% reines Lego da haben, sondern eben alles Mögliche. Und das kommt aber auch gut an, weil viele sagen, ja, das ist dann doch teuer oder ist ja schön, dass es das auch gibt. Und spätestens, wenn die Kobi-Flugzeuge sehen, dann verstehen auch viele, dass das halt mit Lego so auch alles nicht umsetzbar ist.
Also ich mache zu Hause tatsächlich, wenn wir Gäste haben, Familie kommt, tatsächlich auch immer mal so einen kleinen Scherz fragen, wenn sie dann vor den Vitrinen hier stehen und sagen, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr da gerade Sets seht, die nicht von Lego kommen? Dann erstmal riesen Staunen, Raunen, alle gucken sie an und dann wird natürlich gesucht, ne? Aber tatsächlich, ja, finden die meisten das natürlich nicht heraus, ne? Weil die das einfach nicht wissen. Und dann kommen natürlich auch schon Nachfragen, wie ist nicht Lego? Das ist doch alles Lego. Sagt, nee, für uns sind das die Klemmbausteine, Lego ist für mich der Hersteller, ne? Also man merkt immer wieder, dass das noch viel, viel, viel Arbeit ist.
Ja. Also das definitiv, das ist etwas, was gerade, weil wir einen Besucherquerschnitt haben, der jetzt, sage ich mal, nicht zwingend aus der Szene kommt oder die jetzt sagen, das sind jetzt alles Hardcore-Fans, auch nicht Hardcore-Lego-Fans, die dann enttäuscht sind oder so, auch das nicht, sondern das sind tatsächlich vor allem Familien mit Kindern, die das als ein Ausflugsziel nutzen und die sagen, ja, das ist vom Thema her interessant und das schauen wir uns mal an. Und beschäftigen sich dann tatsächlich erst vor Ort wirklich damit. Natürlich bei den Stammbesuchern hat sich das inzwischen natürlich schon rumgesprochen. Aber immer wieder kommt genau das gleiche Thema, dass man sagt, was, da gibt's was anderes? Ist das kompatibel miteinander? Wie geht es? Dürfen die das überhaupt? Also auch das ist immer eine ganz spannende Frage. Mhm. Und da sieht man eigentlich, dass das alles, was innerhalb der Community so heiß diskutiert wird, in der großen, weiten Welt noch teilweise ganz gar nicht angekommen ist.
Mir stellt sich da auch noch eine Frage. Du hast ja die Größe des Hauses und der Ausstellungsfläche erwähnt und auch die Größe der Sammlung an sich. Ich meine, ich kämpfe bei mir hier zu Hause mit dem Staub, aber wie hält man das bitte staubfrei? Das musst du uns jetzt mal erklären.
Oh ja, das ist gut.
Das ist auch immer wieder eine gerne gestellte Besucherfrage. Und es ist tatsächlich so, dass wir in diesen Räumen tatsächlich weniger Staub jetzt haben, als man das so zu Hause üblicherweise hat. Und ich habe noch nicht ganz genau rausgefunden, woran es liegt. Wir haben ein paar Klimaanlagen, die noch funktionieren. Vielleicht helfen die da ein bisschen, aber im Winter sind die gar nicht an. Also das kann es nicht nur sein. Wir haben halt überhaupt keine textilen Teppiche. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass halt einfach so dieser normale Besucher, was so Besucher mitbringen, einfach relativ leicht aufgesaugt werden kann. Dadurch ist einfach diese Last an sich wenig. Und die Fenster sind bei uns in diesen Ausstellungsräumen eigentlich immer zu, weil wir da sonst Sonneneinstrahlung und andere Probleme hätten. Deswegen ist tatsächlich gerade in dieser Hauptausstellung Staub ein nicht allzu großes Thema. Das heißt natürlich nicht, dass wir keinen haben. Also es ist alles andere als steril. Ja, und der Rest ist natürlich einfach mit dem bekannten Akkustaubsaugern und dem Kosmetikpinsel der Frau das Ganze dann hin und wieder bearbeiten.
Holger, ich ahne was. Wir beide haben einfach nur noch viel zu wenig Klemmbausteine hier. Wir müssen noch mehr hier. Dann ist auch der Staub weg.
Genau. Oder einfach in so große Räumlichkeiten umziehen.
Ja, also das wird nicht helfen, weil, Spoiler, wir haben dasselbe Platzproblem wie jeder bei sich zu Hause.
Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Der Platz ist schon leider wieder ausgereizt. Es ist verrückt, aber man kann jeden beliebigen Raum mit Klemmbausteinen und mit Lego füllen, egal wie groß er ist. Und man wird am Ende immer sagen, wieso habe ich nicht mehr Platz?
Oh ja, leider.
Ich glaube, das Problem kennt jeder Sammler. Und vor allem, wie schnell das geht. Dann denkt man, ach, ich habe ja noch so viel Stauraum und dann, ja.
Ruckzuck.
Ein paar Wochen später sieht es dann schon wieder anders aus.
Naja, Holger, also ich mache das, glaube ich, ganz richtig. Ich habe meine Sätze noch in den Kartons, dann nehmen die nicht so viel Platz weg.
Das stimmt. Eine Hörerfrage haben wir auch tatsächlich für dich, die ich jetzt mal genauso wörtlich weitergebe. Da hat uns nämlich jemand gefragt, welche Marketingstrategie ihr verfolgt, um eben das Museum an die Leute zu bringen. Es wäre natürlich schade, wenn man so eine tolle Lokalität verpasst. Ist es bei euch eher, wie gesagt, lokal ausgerichtet oder plant ihr in Zukunft auch breiter gefächerte Werbung zu machen, damit mehr Leute Aufmerksamkeit werden auf die tolle Ausstellung, die ihr dort habt?
Ja, also das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns natürlich auch immer stellen, weil dieses ganze Projekt ist, wenn man das wirtschaftlich betrachtet, natürlich ein komplettes Desaster. Also das ist keine, also wenn mich jemand fragen würde, soll ich ein Klemmbausteinmuseum als Geschäftsidee aufmachen, dann muss ich ganz klar sagen, nein, tu es nicht. Es ist einfach etwas, was man natürlich auch über die Zeit erstmal ein bisschen aufbauen muss. Es spricht sich natürlich lokal irgendwann rum. Das ist auch für uns trotzdem ganz wichtig, weil gerade wenn es um dieses Thema Familien mit Kindern, mit Geburtstagsfeiern und sonst was geht, dann hat es natürlich irgendwo auch einen begrenzten Einzugsradius. Natürlich machen wir auch Social Media Werbung, da gehen wir mit dem Radius auch schon ein bisschen weiter. Aber wir sind natürlich jetzt auch nicht das Miniaturwunderland, wo man jetzt sagt, dafür fahre ich jetzt extra 500 Kilometer irgendwie quer durch ganz Deutschland, sondern das muss man dann schon irgendwo auch mit einer, ja, mit einem Ausflug, mit einer Reise, mit einem Urlaub oder so verbinden, wo man dann irgendwo auf der Durchreise dann vorbeikommt. Also das ist natürlich das Thema immer.
Ja. Nee, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube, da geht's dem Lars genauso. Aber du hast auch ein Thema angesprochen, das ein weiterer Hörer an uns weitergeleitet hat. Und zwar, wie ihr das überhaupt macht, finanziell. Also wie finanziert ihr das ganze Projekt? Ist es tatsächlich nur aus dem Eintritt oder gibt es die Möglichkeit für Unternehmen und vielleicht auch für Klemmbausteinhersteller, euch finanziell zu unterstützen? Wie tragt ihr das Ganze?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass das eine, auch wenn der Name Museum draufsteht, weil man natürlich sagt, wir haben statisch irgendwo was zum Angucken, das ist für mich ein Museum, wenn ich Ausstellungsstücke habe, aber letztendlich sind wir kein anerkanntes Museum in dem Sinn, dass jetzt hier der Staat irgendwie sagt, das wird gefördert, das heißt, wir haben als Einnahmequellen tatsächlich nur den Besuchereintritt auf der einen Seite und die damit verbundenen Shopverkäufe, die man jetzt als normaler Einzelhändler vielleicht nicht hätte, weil man sagt, in der Größe, wie jetzt unser kleiner Museumsladen ist, würden wir natürlich nicht diese Frequenz erzeugen können und dann würde da auch nicht so viel gehen. Aber das sind tatsächlich die einzigen beiden Einkommensströme, die wir haben und mit denen wir da auch arbeiten müssen und wir werden auch nicht gesponsert. Das heißt, alle Sets oder alles, was wir ausstellen, haben wir gekauft, bis auf ein paar wenige Dinge, die uns auch mal gespendet oder geschenkt worden sind von Leuten, die gesagt haben, Mensch, wir haben da was über, könnt ihr damit was anfangen und haben das tatsächlich dann auch mal abgegeben und uns zur Verfügung gestellt oder dass wir halt dann Dauerleihgaben da haben, aber der Rest ist tatsächlich gekauft oder dann einfach aus dem Bestand, den wir halt vorher schon gehabt haben und damit agieren wir ja.
Das heißt, die Sets, die man bei euch aufgebaut im Museum sehen kann, habt ihr auch alle persönlich aufbauen dürfen?
Genau.
Das stelle ich mir spannend vor.
Also sofern es überhaupt Sets sind und nichts selbstgebautes in dem Sinn, haben wir das alles innerhalb des Bauteams, wer halt da regelmäßig dabei ist, gebaut. Und in der Anfangszeit, um diese Eröffnung überhaupt möglich zu machen, da sind wir tatsächlich von unserer Kundschaft, Community, wie man will, die so um uns herum halt zu dem Zeitpunkt auch existiert hat, natürlich unterstützt worden, weil wir gesagt haben, also wir haben jetzt da eine Reihe von Sets, die müssen aufgebaut werden, das können wir jetzt in der kurzen Zeit natürlich nicht alles selber machen und da gab es dann die Möglichkeit, ein paar Wochen lang sehr interessante Sets kostenlos aufbauen zu dürfen. Das ist sehr gut angekommen. Da werden wir auch heute noch gefragt, ob wir nicht Hilfe brauchen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann mir super vorstellen, dass es da ganz, ganz viele Leute gab, die sagen, naja gut, wenn ich es mir selber nicht leisten kann, kann ich mich da hinsetzen bei Dominik und kann da wenigstens das Set mal aufbauen und zu gucken, wie ist die Qualität, wie sind die Bautechniken, wie hat sich das bauen lassen und so. Wie viele Leute waren da dann so immer schlussendlich, Dominik, wenn ihr da so einen Aufbau-Nachmittag veranstaltet habt?
Also tatsächlich haben wir das so gemacht, dass die Leute, die Sets, die von externen Menschen aufgebaut worden sind, also die jetzt nicht quasi Kern des Kernbauteams sind, die haben die mit nach Hause nehmen dürfen. Also die haben die quasi bei uns abgeholt, so wie als ob gekauft in der Verpackung oder wie es halt gerade vorgelegen hat, haben das tatsächlich zu Hause aufgebaut. Das größte Set, was, glaube ich, extern gebaut worden ist, ist dieser 12.000 Teile Mold King Sternenzerstörer. Oh. Der war auch relativ sportlich, dann wieder zurück zu transportieren. Also das hat dann die Leute auch schon vor gewisse Herausforderungen gestellt, aber es ist alles mehr oder weniger gut wieder auch angekommen. Und somit hat es dieses Aufbauen, das Unterstützte, sage ich mal, das hat tatsächlich bei den Leuten zu Hause stattgefunden, weil wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch mit ganz rudimentären Dingen wie Boden verlegen und die Tische einzubauen und solchen Dingen beschäftigt waren, sodass man zu dem Zeitpunkt gar nicht hat im Museum wirklich viel bauen können. Und da wird auch heute noch von den Mitgliedern des Bauteams, wird das meiste tatsächlich zu Hause aufgebaut und dann einfach mitgebracht. Und dann treffen wir uns ab und zu Bauabenden im Museum, um das Ganze dann in die Anlage oder in die Ausstellung zu integrieren und halt Dinge dann zu bauen, die man einfach nicht vorbereiten kann. Aber so,
ich habe da wilde Baunachmittage bei euch gesehen mit Kaffeekuchen, alle sitzen am Tisch, erzählen und bauen da die Sets auf. Okay.
Nee, das sind dann eher Bauabende geworden mit einer Auswahl von Leuten. Gerade am Anfang auch mal tief in die Nacht rein. Also das hat dann schon den ein oder anderen extra Schicht dann erfordert, das in der Zeit dann natürlich auch fertig zu bringen. Aber es ist tatsächlich so, dass das manchmal auch eine sehr einsame Tätigkeit sein kann.
Sag mal, gab es als ihr das Museum eröffnet habt, gab es da, ist da alles reibungslos gelaufen? Gab es keinen Fauxpas, irgendwie ein Set wird noch schnell hingestellt und fällt noch runter, muss noch am letzten Abend mit aufgebaut werden oder war da alles super?
Nee, da war natürlich nicht alles super, sondern wir haben irgendwann einfach mal beschlossen, dass das, was wir jetzt da haben, reichen muss, um aufzumachen, und haben quasi diesen 2. Oktober 2021 als Eröffnungsdatum da festgelegt. Und wenn man sich erinnert, 2021 war eine ziemlich bescheuerte Zeit, um irgendetwas mit Besuchern zu machen, sodass wir im Dezember schon wieder zu hatten.
Oh ja.
Weil einfach aufgrund der Corona-Maßnahmen dann zu dem Zeitpunkt auch kein vernünftiger Zutritt mehr möglich war. Also der Fehlstart des Museums, wenn man so möchte, der lag jetzt nicht unbedingt dran, dass wir nicht fertig geworden wären oder dass irgendwas nicht geklappt hätte, sondern eher daran, dass wir eigentlich direkt erstmal wieder voll ausgebremst worden sind.
Ja, stimmt. Da war ja was. Man erinnert sich. Ja.
Da war ja was.
Ja, das schiebt man heute gerne so wieder weg, ne?
Ja, aber das war tatsächlich für uns dann wirklich schwierig. Dann weiß ich noch, 2022 im Januar wurde das wieder so weit gelockert, dass da das Haus auch relativ dann voll war, weil die Leute dann von diesem Winter dann auch so langsam ein bisschen die Nase voll hatten und die Mutigen dann schon wieder vor die Tür gegangen sind. Aber es hat sich im Prinzip auch noch das ganze Jahr 2022 gezogen und ja, da auch zum Ende dann hin eigentlich in abgeschwächter Form auch nochmal die Spielchen gehabt, sodass wir wirklich diese ganze ersten Jahre da tatsächlich relativ schwierig waren, was das anging. Also da immer wieder mal in die ein oder anderen Restriktionen reingelaufen sind. Aber das haben wir absehen können zu dem Zeitpunkt und haben das trotzdem auf uns genommen.
Dominik, habt ihr in der Zeit, haben ja viele haben sich ja versucht, irgendwie Gedanken zu machen. Manche Händler haben ihr Schaufenster anders dekoriert, um neue Ware zu zeigen und was da los ist. Andere haben Online-Veranstaltungen gemacht. Habt ihr im Thema Online für Leute, die dann wenigstens mal so in das Museum trotzdem reingucken konnten, oder war bei euch auch da leider nichts zu machen?
Doch, wir haben natürlich das Museum jetzt nicht immer komplett en Detail alles gezeigt, aber wir waren zu dem Zeitpunkt ja auch so, dass wir gesagt haben, wir haben ja einen Eröffnungsstream gemacht, direkt am Tag vor der Eröffnung, und haben schon mal so ein bisschen auch Fragen beantwortet und ein bisschen Einblick gegeben und haben natürlich auch später das Ganze immer mal wieder dokumentiert. Es war ja auch schon der ein oder andere mehr oder weniger bekannte YouTuber bei uns und hat natürlich da auch seine eigenen Sachen erstellt. Also man findet jetzt schon relativ viel auch im Internet, um es zu sehen. Ich habe da auch überhaupt kein Problem damit. Es darf auch jeder bei uns Fotos und Filme machen, wie er möchte, weil wir haben nichts zu verstecken oder auch zu sagen, das ist nur den Besuchern vorbehalten, weil den Spaß oder die Freude hat man trotzdem nur, wenn man da war. Also das kann man online natürlich nicht hundertprozentig transportieren.
Und du hattest vorhin auch bestimmte Sonderthemen oder bestimmte Räume genannt, in denen es dann je nach Zeit dann auch besondere Ausstellungen gibt. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr drüber erzählen? Das ist doch bestimmt auch für Familien bzw. Schulklassen was ganz Interessantes, wenn es dann zu bestimmten Zeiten bestimmte Ausstellungen gibt, wie zum Beispiel um die Halloween-Zeit herum. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr drüber erzählen?
Ja, also ein besonderes Highlight, nachdem wir natürlich immer wieder gefragt werden, wir haben ja bei uns in der Gegend einen fränkischen Mocker, das ist der Hirschbrugger, der auch auf Social Media ein bisschen was postet, auf Instagram ein bisschen aktiv ist, und der hat eine Winkelgasse aus 22 Modular Buildings selber gebaut, also praktisch die komplette Winkelgasse in Modular Größe. Und das ist natürlich gerade jetzt so um die Herbst-Weihnachtszeit rum, war das immer ein Sonderausstellungsobjekt, nachdem wir immer wieder gefragt werden, auch wann es das mal wieder gibt oder ob es es mal wieder gibt. Die war schon insgesamt zweimal bei uns. Und sowas ist natürlich dann immer ein Highlight, wenn man nochmal erstens natürlich auch mal andere Sachen sieht von anderen, die dann bei uns irgendwo ihre Bühne bekommen. Und zum anderen, das sind natürlich auch solche Themen, die trotzdem immer gut laufen und die immer gerne genommen werden. Natürlich, wenn wir jetzt da ein großes Star Wars Mock nochmal hätten oder so, das ist natürlich auch was, wonach man immer wieder gefragt wird und was gerne kommen kann. Aber wir versuchen natürlich auch so ein bisschen die Breite da zu zeigen oder einfach auch wechselnd Sachen, die wir im Keller selber haben, aber die wir halt auf der normalen Anlage einfach nicht unterbringen. Und dann ist es gut, wenn man da einfach in der Sonderausstellung einfach die Chance hat, das Ganze mal ein bisschen durchzutauschen. Und wir haben natürlich auch wiederkehrende Besucher und die möchten natürlich dann auch mal was Neues sehen und nicht immer nur das Gleiche, auch wenn natürlich an der Anlage laufend weiter und umgebaut wird. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar, wie wenn mal was völlig Neues da ist.
Ja, das ist richtig. In eurem Bauzimmer gibt's ja jede Menge Steine in diversen Farben und Formen. Sag mal, können Kinder dort über die gesamte Zeit bauen und spielen? Und wie oft wird das Angebot wahrgenommen? Und als letzte Frage noch dazu, ist da eigentlich eine Begleitung Pflicht oder können die Kinder zu euch alleine kommen? Ich denke da so gerade an kalte Tage zum Beispiel.
Also es ist tatsächlich so, dass wir sagen, kleine Kinder sollen schon begleitet sein. Ich sag mal so, wo man üblicherweise bei größeren Schulkindern, machen wir mal eine Ausnahme und so ab, ich weiß gar nicht, was wir beschlossen haben, ich glaube 12 oder so ist die Regel, da könnte man auch alleine kommen. Es ist aber tatsächlich so, dass die Kinder und Familien, die aus der Gegend kommen, also die jetzt keine große Anreise haben und die haben eine Dauerkarte, dann kommen die tatsächlich ganz explizit zum Bauen und dann wird es auch sehr ausführlich genutzt. Also da kann man dann auch wirklich viel Zeit nochmal nur übers Bauzimmer verbringen. Üblicherweise ist es so, die Erwachsenen sitzen dann mehr in so einem Cafeteria-Bereich, können dann schön am Tisch einen Kaffee trinken und sich unterhalten. Und die Kinder sitzen dann im Bauzimmer und bauen dann fleißig vor sich hin. Und wir haben ja auch die Besonderheit, dass das, was im Bauzimmer gebaut wird, auch abgewogen und mitgenommen werden kann. Also man muss jetzt sein Bauwerk nicht unbedingt da lassen und der Zerstörung preisgeben. Wenn man was Tolles gemacht hat, kann man es auch mitnehmen.
Wie sieht das aus, wenn, wie wir eben schon gehört haben, die Kinder was Tolles gebaut haben? Gibt es da auch tatsächlich die Möglichkeit oder eine Ecke, die ihr vielleicht eingerichtet habt, wo richtig tolle Bauten doch vielleicht mal ein paar Tage stehen bleiben, dass sich andere Besucher das angucken können? Oder wird es natürlich abends Punkt 18:30 wieder in die Kiste geschmissen?
Nein. Also das bleibt tatsächlich einiges stehen und ich bin auch immer wieder erstaunt, was da alles dabei rauskommt, wo man wirklich, wirklich kreative Sachen findet am Abend, wo man sich denkt, wow, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht oder da ist wirklich jemand was eingegangen oder der hat es auch knallhart durchgezogen, mit gleichen Steinen wirklich in die Höhe zu bauen oder wirklich da ein tolles Gebäude hinzustellen oder wirklich was Fantasievolles. Also da kommen wirklich ganz spannende Sachen raus. Und deswegen bleiben natürlich dann auch solche Sachen eine Zeit lang stehen und werden quasi, ja, da so ein bisschen sich selber überlassen und da regelt es dann der Markt, ob die wieder zerlegt werden oder nicht.
Ja, siehste. Ich habe gesehen, Geburtstag kann man bei euch auch natürlich feiern. Wie groß ist das Geburtstagszimmer und wie viele Gäste haben dort Platz, Dominik?
Also maximal ist das Geburtstagszimmer für 10 Gäste ausgelegt. Das ist auch insgesamt, was die Hauskapazität anbetrifft, so als zusätzliche Veranstaltung zur normalen Besuchszeit eine vernünftige Größe, weil einfach dann noch andere Besucher trotzdem ausreichend Platz haben und die mit ihrer Gruppe sich aber dann eben in dem Zimmer auch zurückziehen können und dann entsprechend einem gewählten Motto, wenn man das möchte, dann spezielle Teile kriegen, um zu bauen, die natürlich eine Führung durchs Haus kriegen, die dann spezielle Challenges machen können, Wettbewerbs bauen und so weiter. Also wir versuchen das dann schon auch interessant zu gestalten, aber das geht halt wirklich auch nur mit begrenzten Besuchern. Und sind wir mal ganz ehrlich, also ein Kindergeburtstag in der Größe von 8 Jahren plus minus, der sollte jetzt ja auch nicht aus einer riesigen Gruppe bestehen. Also ich denke, da ist man ganz gut aufgehoben.
Na Mensch, Lars, das wäre doch was für den nächsten Brickpot-Geburtstag. Den können wir dann ja dort feiern.
Ja, oder? Feiern ja. Wir bei Dominik.
Das geht natürlich auch. Also auch Erwachsene-Geburtstage sind möglich und natürlich, die werden dann spannend, wenn die außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden, weil dann gehört einem das Museum natürlich alleine. Also seinen Gästen, die man exklusiv eingeladen hat.
Ja, Holger, also auf diese Nummer werde ich dich nächstes Jahr dann pünktlich im Februar ansprechen.
Ja, gerne.
Da muss der Carsten dann auch mal ins Auto steigen. Ja, so wie am Anfang der Sendung versprochen, kommen wir jetzt kurz zu den tollen Klemmbausteinkameras, die uns der liebe Ralf von Porträtprofis.de zur Verfügung gestellt hat. Wie ihr im Video schon mal gesehen habt, habe ich im einen oder anderen Video die Dinger schon mal in die Kamera gehalten. Da hätten wir zum Beispiel die klassische Variante, dann ist da eine SLR-Kamera dabei, die 2-in-1 Retro-Kamera, aber auch 2 Minimodelle und zwar so eine Rollbildkamera und ja, die Sofortbildkamera ist mit dabei. Diese 5 tollen Klemmbausteinkameras könnt ihr heute bei uns gewinnen und zwar müsst ihr uns nur eine E-Mail mit dem Kennwort 5 Kameras an podcast@brickpot.de senden und landet so automatisch in unseren Lostopf. Zeit habt ihr dafür bis zum 30. September. Ja, dann wünsche ich allen Teilnehmern viel Glück beim Gewinnspiel und denkt bitte daran, weil wir das in den letzten Gewinnspielen schon öfters jetzt hatten, ihr könnt nur am Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr einen Wohnsitz in Deutschland habt. Das Porto nach Luxemburg zum Beispiel ist einfach mega zu teuer.
Genau, auch von meiner Seite viel Glück an alle, die daran teilnehmen und vielleicht nochmal als Hinweis, das Kennwort 5 Kameras, 5 als die Zahl und Kameras dann eben ausgeschrieben. Aber nochmal zurück zum Museum. Wir haben natürlich ein bisschen Recherche betrieben und haben auch gesehen, dass ihr einen Audioguide anbietet. Was genau erwartet da den Besucher und wie kam es zu dieser Idee? Und was uns vor allem interessiert, habt ihr diesen Audioguide selbst eingesprochen oder hat das jemand für euch gemacht?
Der Audioguide ist entstanden, weil wir tatsächlich auch Führungen angeboten haben, aber gemerkt haben, dass die permanenten Führungen jedes Wochenende aufrechtzuerhalten einfach mit unserem Personalansatz nicht möglich ist. Also wir können nicht jedes Wochenende zusätzlich zu dem Öffnungspersonal noch jemanden da haben, der dann auch noch Führungen macht und da natürlich auch der Demand an Führungen unterschiedlich ist, die Nachfrage unterschiedlich ist, haben wir gesagt, wir machen etwas, das eben auch ein Besucher, der jetzt am Freitagnachmittag kommt und dann eben keine Führung mitmachen kann, dass der ein bisschen mehr Informationen bekommt, als einfach nur dadurch die Ausstellung zu rennen und zu sagen, oh, schön, habe ich schon mal gesehen, oh, das habe ich auch zu Hause und fertig, sondern es gibt ja schon ein bisschen mehr dazu zu sagen, auf der einen Seite natürlich zur Geschichte, warum gibt es das Museum überhaupt, wie ist das entstanden, Also im Prinzip das, was ich jetzt hier so ein bisschen auch erzählt habe, aber auch wirklich ein paar Hintergrundinformationen zu den Exponaten. Also wirklich, was sehe ich da? Was hat es mit den alternativen Klemmbausteinherstellern auch auf sich? Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir ja mit transportieren möchten. Und diesen Audioguide haben wir tatsächlich selber erstellt. Wir haben ihn aber nicht selber eingesprochen, sondern das habe ich tatsächlich über einen KI-Reader gemacht, weil das Problem ist nämlich, es ändert sich einfach auch was, und wenn man das ständig von einem neuen Sprecher machen lassen muss, dann wird es einfach auch teuer, und selber bin ich jetzt nicht der größte Sprecher vor dem Herrn, dass ich jetzt da ständig neue Sachen aufnehmen will, und das war irgendwo so der Mittelweg. Ich schreibe ein vernünftiges Skript und inzwischen ist die Qualität so, dass man sich das auch anhören kann.
Oh ja, da frag mich mal. Also mein Podcast-Sprecher, der bittet mich auch immer schön zur Kasse, wenn er ein neues Intro für uns einsprechen muss.
Ja, und deswegen ist halt einfach in diesen kurzlebigen Teilen, gerade was die Sonderausstellung angeht, ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, um da halbwegs ein bisschen mitzugehen und die entsprechenden Kapitel dann auch austauschen zu können.
Und magst du uns noch ein bisschen mehr zu den eigentlichen Führungen erzählen? Wie oft finden die statt? Wie lange dauern die? Was kann man sich darunter vorstellen?
Wir haben das Thema Führung inzwischen eigentlich in Workshops eingebettet, weil sich einfach rausgestellt hat, dass wir ja auch immer wieder dieselben Sachen gefragt werden, oder dass die Leute natürlich auch ein bisschen mehr in die ganze Thematik eintauchen wollen. Wie baut man zum Beispiel ein eigenes Mock? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was gibt es da für Teile? Wie ist es mit den alternativen Herstellern? Dass wir sagen, wir machen da eher so eine Art Vortragsformat draus, wo wir uns tatsächlich da ein bisschen zurückziehen und jemand von uns dann auch wirklich zu so einem Thema einem interessierten Publikum was erzählt, und dann schließen wir da eher jetzt inzwischen so eine echte Führung durchs Haus an, wo man auf diese Themen dann nochmal ganz explizit eingeht, sodass das auch nicht immer dasselbe ist, was man da erzählt, sondern wo man wirklich schaut, was interessiert die Leute, wo möchten die tiefer einsteigen, und dann geht man da ein bisschen detaillierter drauf ein.
Ja, das ist, heißt es dann auch in einer gewissen Art und Weise personalisiert, je nachdem, wo die Interessengebiete liegen, welche Fragen gestellt werden. Also es ist jetzt keine Standard, Standardablauf, den man da erwarten kann.
Ja. Also im Bereich Kindergeburtstag oder natürlich auch im Bereich der, wenn jetzt eine Hort oder eine Schulgruppe kommt, die kriegen natürlich schon mal so diesen gröberen und auch etwas kindgerechteren Abriss, was man da so sieht und was wir da gemacht haben, wie das entstanden ist. Aber gerade bei den Erwachsenen oder bei dieser Mischgruppe aus Jugendlichen und Erwachsenen, die sich dann wirklich für ganz konkrete Themen interessieren, da gehen wir dann ein bisschen zielgruppenspezifischer dann vor.
Sehr interessant. Du hattest gerade auch schon noch ein Stichwort erwähnt, auf das wir nochmal drauf zu sprechen kommen wollten. Und zwar,
hat er gut gemacht, ne?
Ja, das läuft hier wie am Schnürchen. Es sind tatsächlich die Workshops, die uns auch sehr interessieren. Magst du dazu vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu erzählen? Wie genau läuft das ab und was für Workshops bietet ihr an?
Ja, das Workshop-Format ist eigentlich relativ neu. Also in der Corona-Zeit haben wir sowas natürlich eher über die allgemeinen Führungen noch abgedeckt. Aber als wir jetzt dann geschaut haben, was können wir denn eigentlich noch machen, um mit entweder Dauerkartenbesuchern, also Leute, die öfter bei uns sind, noch ein bisschen mehr in Kontakt zu kommen oder denen auch ein bisschen mehr Nutzen noch zu bieten und halt auch überhaupt noch mehr diesen Aspekt ein bisschen mehr zu betrachten, wie man noch mehr transportieren kann, wie die Leute noch ein bisschen mehr mitnehmen können, als jetzt eben nur die Ausstellung einfach zu erleben. Und da ist einfach diese Idee der Workshops entstanden, zu sagen, wir setzen uns tatsächlich mit den Leuten zusammen und bearbeiten bestimmte Themen. Und das ist auch noch nicht zu Ende gedacht, beziehungsweise auch noch nicht ausgereizt. Und da schauen wir auch, so was an Ideen und an Nachfrage auch von den Besuchern so kommt. Aber es war natürlich erstmal so grundsätzliche Sachen wie plane ich ein eigenes Mock, zum Beispiel auch eben vor dem Hintergrund von Softwareplanung, von wo nehme ich die Steine her, soll ich gebrauchte Steine kaufen, soll ich auf Brickling kaufen, welche Quellen gibt es überhaupt, also auch jetzt ganz einfach gedacht, jetzt nicht schon für die Profis, die schon alles wissen und für die das alles schon kalter Kaffee ist, sondern unsere Zielgruppe, muss man immer wieder sich vor Augen führen, hat nicht immer denselben Stand, den jetzt die Leute haben, die sich natürlich da auskennen und mit dem Thema beschäftigen. Deswegen ist es manchmal etwas basic, aber natürlich dann auch, merkt man ja schnell, wie weit die Leute da schon im jeweiligen Stand und im jeweiligen Thema drin sind. Was ein sehr heißes Thema ist, ist die Sache Teile sortieren. Also da gibt's eine große Nachfrage und auch da kann man also wirklich stundenlang mit den Leuten da ins Detail gehen. Das ist sehr, sehr spannend und natürlich auch ein bisschen Kinder Zielgruppen-Workshops, also einfach mal freies Bauen mit einfachen Steinen, nicht komplett alleine bauen, sondern wirklich Aufgaben geben, aber nur mit Basissteinen bestimmte Sachen bauen. Auch das ist sehr, sehr spannend. Und der letzte Workshop war dann auch das Thema Stop-Motion-Videos, also wie man den Figuren das Laufen beibringen kann.
Auch ein ganz interessantes Thema, aber das Thema Teile sortieren finde ich auch sehr interessant, weil das wirklich jeder anders macht. Erzähl uns doch mal aus deinem Nähkästchen, eher nach Farbe oder eher nach Teil?
Ganz klar nach Teil, aber keine Regel ohne Ausnahme und natürlich ist es, das ist eigentlich das, worum es im Workshop geht, wie kann ich mich meiner Gruselkiste, wo ich alles zusammengeschmissen habe, stellen oder wie kann ich überhaupt sowas wie eine Sortierung aufbauen, warum sollte ich überhaupt eine Sortierung haben, brauche ich das überhaupt, reicht es nicht, wenn ich das alles in eine Kiste schmeiße, also da gibt es jede Menge Fragen, die man da betrachten kann und die man natürlich dann auch einfach im Rahmen von dem Workshop da ganz, ganz spannende Antworten beziehungsweise auch Ansätze findet, auch was die Leute schon gemacht und versucht haben. Und es ist auch immer wieder spannend, welche Tipps man ihnen da doch mitgeben kann. Also das war, die waren bisher immer sehr interessant, diese Workshops.
Ja, ja, das glaube ich sofort. Ich glaube, wenn man eben vor allem am Anfang vor dieser Kiste steht, dann gruselt es einem ein bisschen. Aber wenn man dann erstmal drin ist und das Gröbste sortiert ist, dann kann es tatsächlich auch Spaß machen. Aber eine Sache noch bezüglich der Workshops, also leitet ihr die alle selbst oder gibt es auch bestimmte Workshops, wo ihr externe Leute habt, wie zum Beispiel Mocker, die dann zum Beispiel erklären, wie genau man am besten mit einem Mock startet oder macht ihr das tatsächlich alle selbst?
Also das steht tatsächlich noch auf meiner Wunschliste, da externe Referenten dafür zu gewinnen. Weil im Endeffekt, das wäre ja sogar schon eine komplett eigene, nicht nur eine eigene Folge, sondern es wäre schon eine ganze Reihe, in dem man Mocker interviewt, was sie denn da so machen. Und natürlich wäre das auch ein sehr spannendes Workshop-Thema. Auf der anderen Seite muss man auch wieder aufpassen, weil die Stars der Branche nicht unbedingt jetzt immer den Leuten auf der Straße was sagen. Und deswegen ist natürlich das immer schwierig, ob wir die Reichweite haben, dann solche Workshops, die dann spezieller sind, vollzukriegen mit irgendwelchen in der Branche vielleicht bekannten Namen, aber die jetzt halt dann eben nicht unbedingt jetzt jedem was sagen, der jetzt sich erstmal mit dem Thema, wie kann ich denn da überhaupt einsteigen, beschäftigt. Also insofern machen wir das eher aus der Not heraus momentan selber.
Ja gut, also es ist ja glaube ich immer so, der Koch, der verrät ja sein Rezept auch nicht.
Ja, das kann natürlich auch mit ein Thema sein. ich denke schon, dass da viele auch was erzählen würden oder könnten, weil wenn ich die Arbeitsweise von den Leuten kenne oder die mir da ein paar Tipps geben, deswegen habe ich noch lange ja nicht das Niveau oder dass man da jetzt den Konkurrenz macht, die da wirklich schon ganz weit oder ganz tief in dem Game da drin sind. Also das ist eher so die Frage, was kann der Einzelne, der jetzt da eher noch am Anfang steht, da so mitnehmen? Und dann sind wir halt unserer Erfahrung nach eher noch so in den etwas einfacheren Basic-Themen drin. Dazu gehört eben das Thema Teile sortieren, Teile bekommen. Und wie plane ich das überhaupt? Wie finde ich überhaupt mein Thema? Manche wissen dann noch gar nicht genau, was sie eigentlich überhaupt machen wollen. Sie haben bloß den Drang, endlich mal was Eigenes zu bauen und stehen dann überhaupt noch vor der Frage, was sie überhaupt machen wollen. Was ich eigentlich recht spannend finde, weil normalerweise sollte das eigentlich schon mehr oder weniger klar sein. Aber es ist nicht selbstverständlich.
Ja. Nee, das ist, man lernt nie aus. Ein Museumsshop darf bei euch natürlich auch nicht fehlen. Haben wir vorhin schon mal ein bisschen drüber gehört. Wie müssen sich das unsere Zuhörer bei dir vorstellen, Dominik? Ist das so eine Art Live-Lager, womit ihr euren Online-Shop auch bedient oder läuft der Online-Shop gesondert ab?
Das ist ein Live-Lager, womit wir unseren Online-Shop auch bedienen. Man muss aber fairerweise sagen, unser Online-Shop ist tatsächlich jetzt nicht der frequentierteste, weil wir auf das ganze Thema Versandhandel im Moment da wirklich nicht viel Wert gelegt haben, weil wir einfach merken, dass das, was im Internet gut läuft oder was da durchaus nachgefragt ist, jetzt nicht zwingend das ist, was wir tatsächlich so vor Ort verkaufen und verkaufen können. Und das hat einfach damit zu tun, obwohl wir ja das Thema alternativer Klemmbausteine da doch ordentlich fördern, wird erstaunlich viel Lego bei uns gekauft. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Zielgruppe Familien mit Kindern trotzdem diese Marke einfach kennt, die Minifigur natürlich trotzdem immer noch eine wichtige Rolle spielt und man auch fairerweise sagen muss, bei den Alternativen ist diese Preisgruppe unter 50 Euro jetzt nicht gerade überrepräsentiert mit Sets, gerade mit Spielsets, die dann wirklich sehr viel stärker sein können wie manches Lego-Set, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Ja gut, das stimmt wohl. Wenn du die Lego-Minifigur nochmal drauf angesprochen hast gerade, gibt's für dich, ist die Minifigur tatsächlich eine Lego-Minifigur oder sagst du, nee, du hast schon diverse alternative Hersteller jetzt gehabt und wo du eine Minifigur in der Hand hattest von denen, wo du sagst, nö, das kann ich mir schon eher vorstellen, dass die Kinder damit spielen, anstatt mit der Lego-Minifigur?
Also wir sehen dass wenn Figuren zur Verfügung stehen, dass das gar nicht das große Problem ist, wie die jetzt genau aussieht und dass da sehr wohl Alternativen natürlich auch Fuß fassen könnten. Das Problem ist eher, dass Lego nicht diese Minifigur hat und alle sagen, das ist jetzt das Maß der Dinge zum Thema Minifigur, sondern dass diese Minifiguren in den richtigen Themen präsent sind. Und in unserer Zielgruppe ist Ninjago halt einfach ein Riesenthema. Und wenn jemand anderes keine Ninjago-Figuren anbieten kann, weil er natürlich die nicht einfach nachmachen kann, jetzt mal unabhängig davon von dieser Figurendiskussion, sondern er hat einfach dieses Thema Ninjago nicht oder er hat dieses Thema Star Wars nicht, dann hat der natürlich ein Problem, weil die sagen, ja, ich möchte aber in diesen Themen meine Figuren haben. Die generische City-Figur, dass ich sage, ich habe einfach nur womit ich meine Spielwelt bespielen kann, die wäre da gar nicht so sehr das Problem. Aber es sind tatsächlich die Themen, die besetzt sind und wo diese Figuren einfach immer noch eine sehr zentrale Rolle spielen.
Ja, siehst du. Und wie wir vorhin, ich glaube, vor 5 Minuten erst darüber gesprochen haben, über Sets, über Mocs. Wie ich gesehen habe, gibt es bei euch eine kleine Auswahl von eigenen Sets. Dominik, wie kam es dazu und welche sind das?
Also wir haben mit dem Thema eigene Sets oder wir experimentieren damit immer noch, weil wir natürlich gewisse Dinge sowieso selber bauen und weil wir natürlich dadurch, dass wir doch einige Teile inzwischen in einzelvorrätig haben, also dass wir quasi Teile gekauft haben, weil wir gesagt haben, wir brauchen davon, von dieser Farbe oder von dieser Art einfach größere Mengen, die können wir nicht irgendwo aus Sets extrahieren, die können wir auch nicht immer alle nur auf Bricklink kaufen, sondern wir brauchen einfach auch alternative Teile in größeren Mengen, um einfach dann dementsprechend weiterbauen zu können an der Stadt oder an eigenen Dingen. Und dann kommt natürlich irgendwann der Wunsch auf zu sagen, Mensch, wir bauen auch mal ein eigenes Modell. Und wenn man ein eigenes Modell gebaut hat, dann kann man sagen, eigentlich könnten wir das jetzt eigentlich mit der Anleitung auch direkt zusammensortieren und verpacken und verkaufen. Es ist eine schreckliche Arbeit, ein nur 200-Teile-Set zusammenzusortieren. Und wenn man das kaufmännisch rechnet, ist das genauso viel eine Katastrophe, weil das würde sich nach Arbeitszeit niemals rechnen, weil das normalerweise bei den großen Kommissionierern ja einfach Sortiermaschinen machen und das Zeug ja nicht einfach irgendwo von Hand aus irgendwelchen Schubladen rauskommissioniert wird. Also das geht wirklich nur in kleinen Stückzahlen und in kleinen Mengen, aber wir haben halt da verschiedene Fahrzeuge mal einfach aufgelegt und das ausprobiert. Wir haben einen Bus, wir haben einen LKW, wir haben ein Feuerwehrfahrzeug, wir haben ein Polizeifahrzeug, die einfach noch mit einer überschaubaren Teileanzahl auskommen und da eigentlich dieses abenteuereigene Sets zu entwickeln, einfach mal gemacht haben, ohne jetzt irgendwo hinzugehen, zu sagen, wir lassen das jetzt in China in 1000 Stück kommissionieren und mit unserem Label drauf schicken, sondern wir nehmen wirklich die Teile bei uns aus dem Regal, wiegen das ganze Ding ab, ob das einigermaßen stimmen kann und haben das in der eigenen Packung drin.
Ja, jetzt sind wir schon fast zum Schluss gekommen. Eine Kleinigkeit fehlt aber noch, und zwar unser Kreuzfeuer, was den meisten Hörern sicherlich bekannt ist. Lars, magst du mal eben kurz auf den Knopf drücken?
Ja, soll ich auf den Knopf drücken? Dann drücke ich heute mal auf den Knopf.
Und jetzt ist es wieder Zeit für unser Kreuzfeuer. 10 Fragen, 10 Antworten.
Genau. Und für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen, wir werden dem Dominik jetzt kurz 10 Entweder-Oder-Fragen stellen. Dominik, einfach spontan antworten. Sind ziemlich einfache Fragen, aber wir sind sehr gespannt. Und wenn du bereit bist, würde ich jetzt auch einfach schon mal loslegen.
Ich bin bereit.
Gut, dann fangen wir an mit Klemmbausteine sind für dich.
Eine wahnsinnig vielfältige Welt, wo man unglaublich viele Möglichkeiten damit hat.
Technik oder Systemstein?
Systemsteine.
Genoppt oder gefliest?
Gefliest.
Sticker oder Print?
Ja, oh, Print. Auf keinen Fall Aufkleber.
Set oder Mock?
Set. Tatsächlich.
Ritter oder Piraten?
Piraten.
Lego oder Alternative?
Alternative mit Lego.
Einfache oder schwere Sets?
Schwere Sets.
PDF-Anleitung oder gedruckt?
Gedruckt, aber ich muss zu unserer Schande gestehen, dass unsere Sets natürlich auch nur als PDF-Anleitung erhältlich sind, weil es geht einfach nicht anders.
Und die letzte Frage, Lego-Stein oder Klemmbaustein?
Klemmbaustein, natürlich.
Na, ganz, hat er gut gemacht, ne?
Mhm. Finde ich auch.
Ja. Dann sagen wir, Dominik, danke, dass du dir die Zeit für uns heute genommen hast. Und da wir ein Audioformat sind, ja, auch für dich heute die Frage, möchtest du noch jemanden grüßen?
Na, ich grüße alle unsere bisherigen und natürlich auch gerne unsere zukünftigen Besucher. Ich kann nur jeden herzlich dazu einladen, mal bei uns vorbeizuschauen, egal wie weit der Weg ist. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Und insofern, und wen ich natürlich auch ganz, ganz lieb grüßen möchte, das sind meine Mitstreiter im Bauteam und natürlich auch unsere Mitarbeiter, die an den ganzen Öffnungstagen einfach an der Kasse stehen, den Leuten Rede und Antwort stehen, die im Shop beraten und die natürlich auch alles mittragen, Kindergeburtstag, Workshops, alles, was mir so einfällt. Also hier an der Stelle auch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil das ist wirklich nicht selbstverständlich.
Ja, und für euch da draußen, wir werden natürlich den Link in die Podcast-Beschreibung mitpacken. In Anschluss, nachdem ihr die Folge gehört habt, könnt ihr gerne da mal einfach auf die Website drauf gucken und euch selber ein Bild machen. Und vielleicht sieht der Dominik den einen oder anderen bei euch dann, ja, bei ihm im Museum. Ja, euch da draußen vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich bin jetzt ja raus aus der Nummer. Ja, achso, und an das Gewinnspiel natürlich nicht vergessen, ne? Tschüss Dominik und tschüss Holger.
Danke euch.
Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn du uns auf den bekannten Podcast-Plattformen folgen würdest. Somit erhältst du dann automatisch eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Alle Infos, Episoden und Gäste findet ihr auf unserem Blog unter brickpods.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch! Wir freuen uns!
Wir freuen uns!
Ihr wollt die neueste Folge schon jetzt hören? Dann schnell auf Steady gehen, ein Paket wählen und immer vor allen anderen die neuesten Folgen hören. Also, bis zur nächsten Folge! Euer Lars, Tobias und Carsten von brickpods.de.